Lass uns Platz nehmen. Ich freue mich für alle, die gekommen sind, aus nah und fern. Gott möge euch segnen, schützen und bewahren. Preis dem Herrn. Mein Thema ist heute, orientiere dich an Jesus. Fortsetzung vom Sonntag, schau auf Jesus. Orientieren ist mehr so innen denn. Wie richte ich mein Leben aus? Was ist das Wichtigste? Was sind die Prioritäten in meinem Leben? Worum es wirklich geht? Also orientiere dich an Jesus. Und bevor ich das Thema bringe und das weitergebe, was Gott auf mein Herz gelegt hat, möchte ich euch einladen für Freitag. Wie vertreibt man Dämonen? Glaubt nicht, dass die Welt koscher ist. Die Welt ist voller Teufel, voller Dämonen, voller Geister und Mächte, Fürsten, Gewalten. Und gegen die musst du angehen. Und wie mache ich das? Also, ich werde ein paar Rezepte verraten, ein paar Tricks, wie man das macht. Dann am Samstag, lebe nicht in der Vergangenheit. Ändere dein Leben. Vergiss, was hinter dir ist. Es ist ganz arg wichtig, dass du deine Vergangenheit vergisst und nicht mehr rückwärts schaust ständig, was, wer ist hinter mir, wer verfolgt mich. Fortsetzung eigentlich, vertreibe deine Dämonen. Schau nicht immer in die Vergangenheit zurück. Was du als Fehler gemacht hast, was falsch war, was verkehrt war, was du verpasst hast, die versäumte Gelegenheiten. Schau nicht in die Vergangenheit. Das ist die Botschaft für Samstag und dann am Sonntag wird die Botschaft sein, hab Mut, wieder zu träumen. Halleluja. Setz dich hin im Schaukelstuhl, jetzt wird das Wetter wieder schön. Und dann fang an zu schaukeln und fang an zu träumen und zwar von innen heraus. Lass dir göttliche Träume schenken und göttliche Träume werden dich inspirieren zu einem neuen Leben. Ein Mensch ohne Träume, kannst einpacken, dann ist die Seele nicht aktiv. Ein Mensch, der nicht mehr träumt und wir träumen alle. Zuerst einmal, wir verarbeiten, was in der Vergangenheit war, dazu ist der Traum, aber dann, dass wir auch in die Zukunft hinausschauen. Was will Gott von mir und was will ich und ja, was will das Leben von mir? Orientiere dich an Jesus. Ich lese die Stelle aus 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 8. Ich bin immer noch beim Timotheus und komme nicht weiter. Der ist so spannend und so stark und so viel zu bearbeiten. Also die Bibelschule. Und das ist eines aus der Bibelschularbeit, was ich hier mache. Und 2. Timotheus, Kapitel 2, da heißt es, orientiere dich an Jesus oder schau auf Jesus oder richte dich nach Jesus. Den Messias, den Heiland, den Gesalbten Gottes, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wir haben mit einem lebendigen Heiland zu tun. Der hat alle Macht. Und du sollst nicht nach den Toten dich orientieren, sondern nach dem Lebendigen. Viele Menschen orientieren sich immer nach toten Dingen. Nach Geld oder nach Materialismus, welcher Form auch immer. Nein, orientiere dich nach dem Lebendigen. Die Engel sagen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden und er geht euch voraus nach Galiläa. Dieser Vers in 2. Timotheus 2, Vers 8 ist ein typischer Ostervers, ein Schatz des Glaubens, das hat die Christen zusammengehalten. Christen sollen immer wieder an die Auferstehung Jesus sich erinnern und daran denken, er lebt, mein König lebt, ich lebe für Jesus und Jesus lebt für mich und wir sind beide Freunde, Jesus und ich. Orientiere dich an Jesus, ist meine Botschaft. Und Jesus legt großen Wert, du sollst dich immer an ihn erinnern. Erinnere dich an mir. Also das Abendmahl, wenn wir tun, tut es zu meinem Gedächtnis. Warum? Weil die Juden damals in der Zeit, als das auch geschrieben wurde, die wollten Jesus auslöschen aus ihrem Volk. Er sollte ein Verfluchter sein für alle Zeit. Und ist auch, wenn du den Talmud liest, den babylonischen Talmud liest, da heißt es der Verfluchte. Die sagen nicht Jesus oder der und der und der, Jesus von Nazareth oder wie der auch immer heißen würde. Nein, der Verfluchte. Jesus ist für die Juden der Verfluchte bis heute. Hat sich nichts daran geändert. Können denken, was ihr wollt. Also er ist der Verfluchte. Für mich ist Jesus mein Retter. Halleluja. Und er ist der Name, den Gott gegeben hat über alle Namen. Und alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Von wegen der Verfluchte. Engel haben diesen Namen gegeben. Und für mich heißt es Jesus und nicht Jeshua und was weiß ich, wie die Leute das immer wieder probieren. Jesus ist sein Name. Jesus. Und wir wollen da wieder zurück zum Ursprung des Evangeliums. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Was sucht ihr? Er ist lebendig. Also 2. Timotheus, das ist so ein Kernsatz des Glaubens. Habt im Gedächtnis, in Erinnerung Jesus Christus, den Gott von den Toten auferweckt. Immer im Gedächtnis. Du solltest, wenn du morgens aufwachst, sofort an Jesus denken. Im Gedächtnis. Du solltest irgendwo, wenn du aufstehst, nein, du solltest ganz anders machen. In deinem Bett gegenüberliegend, großes Schild, Jesus. Immer an Jesus denken. So, wenn du Augen aufmachst, der erste Gedanke soll Jesus sein. Und es soll auch der erste Gedanke sein. Wenn du eins in der Ewigkeit bist, den ersten, den ich sehe, soll Jesus sein. Und dann alles andere. Dann den Petrus und den Paulus und den Matthäus und sonst noch jemand. und meine Familie, meine Frau, meine Kinder. Zuerst wird Jesus sein. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Amen. Und auch morgens. Der erste Gedanke soll Jesus sein. Und bevor du irgendjemand anders begrüßt, solltest du Jesus begrüßen. Also halt Jesus im Gedächtnis. Das ist so ein Kernsatz des Evangeliums. Das klingt also wie eine Aufforderung zum Leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Also orientiere dich an Jesus. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ihr sollt nicht vegetieren. Ihr sollt nicht so auf alle vier kriechen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus ging aufrecht. Jesus ging aufrecht als der Auferstandene. In den Auferstehungsgeschichten wird in den Evangelien erzählt, wie dramatisch es damals alles war und so weiter. Also wie Jesus auferstand. Jesus ist nicht aus dem Grab rausgekrochen. Nein, er stand auf und die Wachen fielen wie tot zu Boden. Und dann kommt ein Engel, rollt den Stein weg und setzt sich oben drauf und sagt, dieser Jesus ist nicht hier, was sucht ihr? Das sind nur Klamotten, ein paar Grabtücher. Der Teufel wollte nicht, dass Jesus aufersteht. Verstehst du? Der Teufel wollte, dass Jesus vergessen wird. Der Teufel, und das ist Hölle. Hölle ist überall dort, wo Jesus vergessen wird. Egal, was wir die Zustände sind, wenn in einem Millionär- oder Milliardärhaushalt Jesus vergessen wird, ist Hölle. Der kann im Geld schwimmen und im Geld sich baden. Da ist die Hölle los. Jesus ist der, der Leben gibt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. So, die Juden wollten, dass Jesus nicht aufersteht und er ist doch auferstanden. Die Atheisten wollten nicht, dass Jesus aufersteht, aber die kamen zu spät. Die Juden waren ja zuerst da. So, für mich ist Jesus eine Realität. Und wenn ich so sehe, die Juden damals, diese ganzen hohe Geistlichkeit, die mussten vor Christentum kapitulieren. Jesus ist auferstanden. Und dann kommen diese einfache Petrus und der Johannes und die erfüllen die ganze Stadt mit dem Evangelium und macht die ganze Welt verrückt und Paulus nachher noch zuerst einmal ein Antichrist, der gegen Christus kämpft, war der erste, ein Antichrist. Paulus war ein Antichrist zuerst einmal, bevor er zu Christus kam, bevor Christus sein Herz verwandelte. Und dann kämpfte er für Christus, dann war er pro Christ. Zuerst Antichrist und dann pro Christ. Und wir sollen auch pro Christ werden. Wir sind von Haus auch immer Antichristen. Wir wollen nichts, das mit Gott was zu tun haben und dergleichen. Also die mussten kapitulieren, damals die ganze Religion. Und bis heute hat das Judentum, das Heidentum oder welche Religion auch immer, keine Alternative zu der Auferstehungslehre. Jesus lebt. Nennen wir eine Religion, die einen lebendigen Heiland hat. Es gibt keine. Man kann sich vergeistigen und vergegenwärtigen, irgendwas und sich vorstellen, aber wir leben nicht von der Vorstellung, sondern von einer reellen Person. Er ist da. Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Auch wenn du nicht spürst, aber er ist da. Du kannst plötzlich mit ihm reden und ich werde nachher einfach Dinge anschneiden, wie man mit Jesus redet und sich mit ihm unterhält. So, die Kriegsknechte, die wurden für Geld gekauft, damit sie die Lügen weiter verbreiten. Und dann gegen die Jünger Jesu wurde eine Hetzjagd getrieben, verfolgt, es ging nicht mehr. Aber du siehst, Religion will Jesus also unbedingt auslöschen, unterdrücken, der Name darf nicht hochkommen. Und du siehst, wie wichtig der Name ist. Verstehst? Du kannst an alles Mögliche glauben. Du kannst an höhere Wesen glauben. Du kannst, ja, die Katze, die auf dem Dach ist, ist auch ein höheres Wesen. Also wir können an alles Mögliche glauben, aber die wollen, die Antichristen und die religiösen Menschen wollen nicht, dass du an die Auferstehung Jesu Christi glaubst. Er lebt, er lebt, er lebt. Mein Jesus, ja, er lebt. Halleluja. Sie siechen lieber Jahrtausende hindurch wie die Juden und leiden wie Wahnsinnige in der Völkerwelt, anstatt zu sagen, ja, Jesus lebt. Der hat recht gehabt, er war einer der reinsten Juden, der vollkommensten Juden, der perfektesten Juden und das ist unser Bruder, unser großer Bruder. Was glaubst du, was dann aus dem Judentum geworden wäre, hätten sie Jesus Christus anerkannt? Die wären ein Segen für die ganze Welt geworden. Aber jetzt, was sind sie geworden? Oder was sind sie? Und wir sehen bei der Auferstehung Jesu, sie wollten nicht wahrhaben, dass er auferstanden ist. Das wäre noch schlimmer als das, was er zu seinen Lebzeiten gemacht hat. Der Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben oder Aussätzige gereinigt. Das wäre noch viel schlimmer. Also, du siehst mit ihren Augen, Jesus stand vor ihnen. Und da gab es Leute, die erzählten, mir ist Jesus erschienen, mir ist Jesus begegnet. Und 500 haben auf einmal ihn gesehen. Und Paulus, als er den Korintherbrief schrieb, diese Leute leben noch, die können fragen, geht hin. Forscht nach. Also wenn ich solch einer wäre und mir jemand etwas erzählen würde und ich nicht glauben will, dann gehe ich hin und frage, sagen wir mal, hast du es wirklich Jesus gesehen? Schwöre mir. Ja, ich würde fragen. Aber die haben sich nicht mal die Mühe gemacht. Im Gegenteil, sie haben noch Geld gegeben, damit niemand was erzählt, das erlebt. Also, du musst sehen, an der Sache ist was dran. Niemand gibt Geld für nichts und gar nichts. Also da war was dran an der ganzen Sache, dass er auferstanden ist. Man konnte ja nicht fassen, dass er lebt. Verstehst? Normalerweise mit unserem Ratio, mit unserem Verstand können wir nicht fassen, Jesus lebt. Deshalb Geist, Fleisch und Blut vernehmen nichts vom Reich Gottes. Du brauchst schon die Inspiration des Heiligen Geistes. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann übersteigt das all dein Fassungsvermögen, deine Sinne, deine Augen und deine Ohren und deine Gefühle. Das übersteigt alles. Denn wir glauben nicht nach dem, was wir sehen, sondern mit dem, was uns die innere Stimme sagt. Jesus, er lebt. Die Jünger nach der Auferstehung, die waren ganz anders. Vor der Auferstehung waren sie verzagt und mutlos, entmutigt. Und nach der Auferstehung waren sie voll Kühnheit, voll Entschlossenheit. Und sie gaben sogar ihr Leben für die Sache in den Tod. Die wussten, das ist wert, dass man dafür lebt und stirbt. Sie sind dem Auferstanden begegnet. Und wie sie sind begegnet? Zuerst denken an die Emmaus-Jünger, da schleppen sie sich alle auf alle vier fast, schlürfen dahin. Und dann begegnet ihnen Jesus und die rennen nach Hause und erzählen, uns ist der Herr erschienen. Uns ist der Herr erschienen. Wenn Gott wirkt, weiß der Mensch nicht mehr, was er soll. Soll er weinen oder lachen? Glücklich oder traurig sein? Oder so und so weiter. Sie sind happy. Sie sind ergriffen. Und du merkst, Menschen, die Gott erlebt haben, die sind ergriffen. Schau Pfingsten an. Wir können nicht mehr lassen, zu reden von dem, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Überzeugtheit. Das ist eine Gabe Gottes, die du bekommst, wenn du Jesus begegnest. Wenn ich einem Menschen begegnet bin, dann können sie mir erzählen, der lebt nicht, der existiert nicht, den hat es noch nie gegeben. Wenn ich aber der Person begegnet bin, sie begrüßt habe, sie sogar gedrückt habe, dann weiß ich, dass diese Person echt ist. Mir kann niemand meinen Verstand mehr absprechen. So, die Jünger hatten verschiedene Empfindungen, als sie Jesus begegnen, das muss man lassen. Das war vor der Offenbarung des Herrn, also vor Pfingsten, die waren entsetzt, sie zitterten, sie bebten, sie waren voller Furcht oder sie fielen wie tot zu Boden. Das war also so vor der Auferstehung. Aber nach der Auferstehung, sie wussten, wie unser Herr lebt. Und sie brachten sich immer wieder in Erinnerung, er lebt. Die Frauen haben diese Botschaft von den Engeln gehört und wahrgenommen, Markus 16, Vers 1 bis 8, kannst nachlesen. Und dann Lukas 24, Vers 32, ihr Herz brannte. Paulus sogar viel später, Jahre später, wird von Jesus so überwältigt. Dieser Antichrist wird so überwältigt, dass er einer der größten Missionare aller Zeiten wird. Du siehst also, an der Sache war was dran. An der Sache war was dran. Und es packt immer den ganzen Menschen, und zwar von heute auf morgen. Von heute auf morgen. Da musst du nicht lang üben und trainieren und beten stundenlang oder studieren jahrelang. Nein, plötzlich der kommt zu Jesus und wird von heute auf morgen umgewandelt. Natürlich, Wachstum ist vorausgesetzt nachher, dass man wächst in der Gnade Gottes. Und je länger und je mehr du mit Jesus umgehst, desto mehr begreifst du von Jesus. Aber du wirst verwandelt. Du wirst von heute auf morgen verwandelt. Alles ist ergriffen, erfasst. Es ist so, als wenn du entführt worden wirst, von der Hölle, vom Tod zum Leben versetzt. Entrückt von diesem Punkt zu jenem, von A nach B. Du bist entrückt, verwandelt. Und plötzlich, und das ist das, was jetzt diese große Verwandlung bewirkt. Da vermischen sich zwei Welten, diesseits und jenseits. Da weißt du nicht, bin ich im Fleisch oder bin ich im Geist? Wo bin ich jetzt wirklich? Du weißt das, also wenn du Jesus begegnet bist und der Herr dein Leben erfüllt und du voll Heiligen Geistes bist, du weißt nicht, bin ich hier oder bin ich drüben? Wir führen ein Doppelleben. Eigentlich, wir wandeln im Glauben, aber wir schauen trotzdem. Und wir schauen und glauben trotzdem. Also das vermischt sich, weil da sind die Grenzen nicht mehr da, von diesseits und jenseits. Diese Grenze ist verschwommen, weil der Heilige Geist verbindet das alles, verschmilzt das alles, vereint das alles. In dem Augenblick, wo du auf Jesus siehst, weißt du nicht, bist du hier oder bist du im Himmel jetzt? Und manchmal, wenn ich so gesegnete Augenblicke habe in der Gegenwart Gottes, weiß ich nicht, bin ich schon im Himmel? Und manchmal fühle ich so im Himmel. Und manchmal denke ich, und dann mache ich meine Augen wieder auf und denke, Mensch, jetzt muss ich das Bett wieder machen. Oder muss in die Küche gehen oder muss dies und jedes machen. Verstehst du, muss wieder da sein. Schaut, auf dem Berg der Verklärung erleben wir das Leben eines wahren Gläubigen. Die Jünger sind da, Jesus ist da und plötzlich wird Jesus heller als 1000 Sonnen. Und dann sehen sie Moses und Elia, sie sehen alte, uralte Geschichte, Jahrtausende vorher. Also Mose hat Jahrtausende vorher gelebt, Elia einige Jahrhunderte vorher gelebt. Und so weiter, sie sehen Jahrhunderte, Jahrtausende und Petrus und sie sind alle im Geist verwandelt, sind eingelullt oder eingehüllt in der Herrlichkeit Gottes. Und Herr, hier ist gut sein. Man will gar nicht mehr runter. Menschen, die eine jenseitige Erfahrung gemacht haben und ein paar Minuten drüben waren oder Sekunden oder Stunden oder Tage, egal, im Koma lagen. Leute, die wieder zurückkommen, die sagen, warum habt ihr uns zurückgeholt? Das war so schön, so herrlich. Und das ist nur Vorhof, das ist nur der Vorgarten. Du bist noch gar nicht im Zentrum der Herrlichkeit und der Gnade Gottes. Aber stell mal vor, du bist da, wo Jesus ist. Das ist Moses, Elia, David, Abraham. Das sind all die Heiligen, all die Erlösten. Und da siehst du den Lazarus in Abrahams Schoß. Der leidet nicht mehr. Die Hunde bellen nicht mehr und lecken nicht mehr die Wunden. Und der reiche Mann, naja, lass doch den, wo der ist. Der soll neidisch auf mich werden. Der reiche Mann wurde neidisch auf Lazarus. Der sagte, und ich leide Pein. Dieser Lump da, der ist so gesegnet. Warum? Weil er Gott vertraute. Du siehst also, die Grenzen verschwimmen, verschmelzen. In dem Augenblick, wo du auf Jesus schaust, bist du versetzt an himmlische Örter. Das ist das Evangelium. Geschwister, ist nicht nur, dass du in der Versammlung sitzt oder dass wir in der Versammlung sitzen. Nein, wir sind an himmlische Örter. Wir sind nicht daheim, hier in dieser Welt. Unser Zuhause ist ganz woanders. Wir sind nicht mehr Deutsche. In dem Augenblick, wo du Kind Gottes wirst, bist du kein Deutscher, kein Amerikaner, Afrikaner oder Chinese, verstehst du? Du bist eine neue Schöpfung. Und da bist du auch nicht mehr Mann oder Frau. Und du bist auch nicht mehr arm oder reich. Du bist Kind Gottes. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Ein ganz anderer Zustand. Weißt du, dann empfinden wir ganz anders. Und weißt du, da kann niemand sagen, so und so. Nein, du weißt, ich bin erlöst. Ich bin erlöst von dem Fluch des Fleisches, von der Natur, von meinem Wesen, von meinem Umfeld, von meiner Armut, von meinem sozialen Stand, von meinem Geschlecht, von der Nation oder Nationalität, Rassismus oder von der Rasse. Ich bin erlöst. Weißt du, ich habe mal einen Gottesdienst gehabt, da leitet ein schwarzer Bruder den Gottesdienst als Farbiger und er sagt, weißt du, wir sind alle Weiße vor dem Herrn, mit weißen köstlichen Kleidern, rein und vollkommen. Da gibt es nicht diese Farbe oder diese Schattierung. Nein, wir sind alle rein durch das Blut des Lammes und wir strahlen. Und wer weiß, welche Farbe im Himmel sein wird, welche Hautfarbe die Menschen haben werden. Warte nur mal ab, bis man mal dort ist. So, nur nebenbei. Da verschmilzt das. Da merkst du nicht mehr. Weißt du, wer sich an Jesus orientiert, der merkt nicht mehr. Ist der Ausländer oder ein Hiesiger? Du merkst es nicht mehr. Also, ich erlebe das immer wieder, wenn ich im Herrn bin und ein gesegneter geistlicher Gottesdienst ist, da spielt auch die Sprache keine Rolle mehr. Ob die Deutsch sprechen oder Englisch sprechen, ich verstehe alle Sprachen plötzlich. Warum? Weil es eine Einheit ist, eine Einheit des Geistes. Da ist also ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Da ist nicht mehr so diese Vielfalt und das ganze Durcheinander, diese Sprachverwirrung. Und jeder betet Gott in seiner eigenen Sprache. Und jeder hört die großen Taten Gottes in seiner eigenen Sprache, in seiner Muttersprache. Da verschmilzt alles. Das ist Pfingsten, das ist die Wirkung des Heiligen Geistes, das ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes, dass da keine Grenzen mehr da sind. Man ist eins in Christus. Auch egal, ob du jetzt erst 3 Tage alt bist, ein Baby in Christus oder ob du schon ein Großvater in Christus bist. Spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Wir sind praktisch alle gleich jung und gleich alt. Gleich groß und gleich klein. Also diese Gleichheit. Verstehst du, was die Humanisten erreichen möchten und versuchen, krampfhaft zu erreichen? Das bewirkt der Heilige Geist. Wenn wir auf Jesus schauen, dann sind wir alles Brüder und Schwestern. Kinder Gottes. Welten vermischen sich plötzlich. Arm und Reich. Und im Reich Gottes sitzen Arme und Reiche nebeneinander. Müssen sogar. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können sie nach Hause gehen. Im Reich Gottes gibt es keine Barrieren mehr. Keine Schranken mehr. Im Reich Gottes gibt es auch nicht mehr jung und alt. Da gibt es keine Altersgrenzen. Das sind alle, die haben alle ewige Jugend. Das ist das Reich Gottes. Da verschmilzt die sichtbare und unsichtbare Welt zu einer großen Einheit. Plötzlich haben wir neue Realitäten. Wir leben in einer neuen Dimension, praktisch eine Etage höher. Und von dort aus sieht alles ganz anders aus. Wenn du eine Etage höher bist und dann runterschaust auf deinen Alltag, da siehst du die Dinge ganz anders. Wer dem Auferstandenen einmal begegnet ist, der lebt, als wenn er auf einem anderen Planeten wäre. Also mir geht es so. Also, ja, du bist irgendwo gelandet und bist hier, aber du bist doch nicht hier. Du hast ein anderes Gefühl in deinem Herzen. Weißt du, wer noch nie von außerm Leibe war, weißt du, dass man nennt das Ekstase, so wenn man aus dem Leib ist, wenn dein Geist ganz woanders ist. Du bist zwar hier, aber dein Geist sieht Dinge, die ein Sterblicher normalerweise nicht sieht. Und das ist ein Erlebnis, das kannst du vielleicht auf einem Trip machen, wenn du Drogen nimmst. Das machen viele. Viele kommen auch nicht mehr zurück und möchten auch vielleicht gar nicht mal zurück mehr. Aber ich sage, wenn du im Heiligen Geist bist, wir machen Reisen durch die Welten. Oder wir können uns hineinversetzen. Wenn du dich an Jesus orientierst, du kannst dich in jeden Menschen hineinversetzen. Kannst mit jedem Menschen mitfühlen. Bist sensibel. Aber nicht sensibel auf humanistische Art und Weise, fleischliche Art und Weise. Ja, ich kann mit dir mitfühlen, Bruder, Schwester. Nein, du fühlst es mit dem Herzen. Innen, drin. Du fühlst es ganz anders. Wer Jesus nicht begegnet ist, wird es nicht verstehen, was ich hier jetzt sage und erzähle. Aber du brauchst den siebten Sinn, nicht den sechsten. Sechste ist Unglaube. Aber der siebte Sinn, ja Herr, ich glaube, auch wenn ich nichts sehe, nichts verstehe. Und wir müssen nichts verstehen, wenn wir an Gott glauben. Die meisten Leute denken, ich muss alles verstehen. Nein, vergiss das alles. Ohne Denken, wenn ich in Sprachen bete, ich schalte meinen Verstand aus. Ich bete im Geist Geheimnisse. Du sagst ja, das ist Lallen. Gewiss, das ist Lallen. Aber das ist eine andere Sprache, die du nicht verstehst, der normale fleischliche Mensch nicht versteht. Es ist Lallen. Aber es ist Sabbat für meinen Geist. Ich entspanne meinen Geist. Mein Geist kann was anderes denken. Dann schreibe ich meinen Computer oder mache was anderes. Aber mein Geist ist beim Herrn. Und wir sollen alle Zeit beten und ohne Unterlass beten. Das ist, wenn der Geist betet. Das Herz betet. Steht in der Bibel, singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Da brauchst du kein Klavier und keine Mundharmonika. Singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Wer also diesen siebten Sinn hat, der versteht zwar nichts und versteht doch alles. Das ist das Paradox, was Paulus sagt. Der hat nichts und hat doch alles. Der ist nichts äußerlich hier in dieser Welt und ist doch alles. Ist also ein Widerspruch. Es ist so, als wenn du ein Leben in einem Märchenland leben würdest. Alles so wundersam und unwirklich und doch wirklich. Für mich ist die andere Wirklichkeit, die Wirklichkeit des Geistes, eine größere Wirklichkeit als die Realität, die ich hier habe. Die geht vorbei, die ist einen halben Tag vorbei. Das, was gerade war, ist vergangen. Ein Augenblick, eine Stunde später und ist nichts mehr da. Aber die andere Wirklichkeit, die bleibt in alle Ewigkeit. So, orientiere dich an Jesus. Wenn du dich an Jesus orientierst, dann verstehst du viel mehr. Versuch, einem Blinden Farben zu beschreiben, der noch nie Farben gesehen hätte, nie Sonnenstrahl gesehen hätte. Versuch, das ist ja zwecklos. Und so ist das zwecklos, einem rational denkenden Menschen, einem logisch denkenden Menschen zu beschreiben, so herrlich, so wunderbar ist der Herr. Weißt du, meine Bibel sagt, er ist unaussprechlich. Und Gottes Name ist unaussprechlich, undefinierbar. Beschreib einen Menschen, der vor 100 Jahren gelebt hat, deinem Großvater. Die Handys, beschreib ihm, weißt du, wir werden auf der Straße gehen und ich sehe manchmal Leute, die unterhalten sich auf der Straße und sprechen, führen Gespräche, denken, der ist verrückt. Wenn ich aus dem Busch kommen würde, würde ich denken, die sind verrückt. Und die unterhalten sich und so weiter. Aber nein, die haben das irgendwas im Ohr und dann unterhalten sie sich und sprechen. Erzähle seinem Großvater, eines Tages werden Menschen auf der Straße, über die Straße laufen und die werden sich miteinander über Entfernungen kommunizieren. Der wird sagen, Junge, du bist verrückt. Erzähl ihnen was von Internet und Computer, erzähl ihnen von Laptop was, erzähl ihnen was von Raumfahrt, von der Mondlandung womöglich noch. Da sagst du, nein, das ist alles nur Fantasie. Weißt du, der wird dir nicht glauben, der wird dir denken, du spinnst. Und genau so ist es, wenn du jetzt mit Gott lebst, du lebst schon im 3., 4., 5., 6., 10. Jahrtausend. Du lebst in der Ewigkeit. Und das ist es, was wir hier predigen und worauf wir uns vorbereiten. Wir vorbereiten, weißt du, dass wir einfach in die Hände klatschen und die Dinge passieren. Du sagst ja, das ist im Schlaraffenland möglich. Nein, wenn du im Glauben lebst, lebst du fast wie im Schlaraffenland. Himmel auf Erden, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Das beten wir im Vater unser und das wünschen wir uns, das sehen wir uns. Gewiss, wir haben noch nicht immer alles erreicht, Aber wir sind auf dem Weg dorthin. Und ich erlebe immer wieder Stück für Stück, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, es wird euch gegeben werden. Weil man muss sich halt ein bisschen länger beten halt. Und konzentrierter. Jesus sagt, mit sehenden Augen sehen sie und mit hörenden Ohren hören sie, aber die begreifen nichts. Das ist also die Tatsache. Warum? Weil der siebte Sinn fehlt. Ihnen fehlt das Handy. Der Empfänger. Der Glaube, der siebte Sinn. Ihnen fehlt also eine andere Form der Wahrnehmung. Und deshalb, Jesus ist auferstanden und die Juden haben gesagt, was fantasiert ihr? Er ist doch tot und wir wissen, wo er begraben wurde, aber das Grab war leider leer. Das Grab war leer. Wir brauchen also ein Instrument der Wahrnehmung. Paulus sagt, wir sind also an himmlische Örter versetzt, oder in 2. Korinther 12, Vers 2 sagt er, dass er im Geist war. Also er hat diesen Empfänger gehabt und da brauchst du nicht irgendwelche Instrumente. Gott hat uns so angelegt, dass wir mit ihm kommunizieren können, ohne Handy. Ehe sie rufen, will ich ihnen antworten, sagt mein Wort, meine Bibel. Weißt du, vielen Menschen, den modernen Menschen ist es fremd, so zu erzählen, glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Glaub an ihn. Ja, wie mache ich das? Wie stelle ich das an? Warum? Weil die von der Religion falsch programmiert sind. Weil die von der Religion verdorben sind. Da musst du das machen und da musst du das machen, da musst du so sein und du musst so sein. Nein, du musst dich nur in Gott fallen lassen. Das ist alles. Für den Glaubenden ist alles jenseits. Alles Himmel. Alles Gottes Reich. Und deshalb trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Fang an, dafür zu leben. Nicht, was hier ist, was du siehst, was du fassen kannst. Nein, versuch das Unfassbare zu finden und zu begreifen. Was man nicht mit den Augen sieht, was man nicht mit den Ohren hört, was man nicht in der Schule lernt, was man nicht von den Kanzeln predigt. Versuch das zu erfassen. Mit unseren Augen sehen wir immer nur einen kleinen Ausschnitt. Das ist, was wir sehen. Kleinen Ausschnitt. Wir brauchen für die Makro- und Mikrowelt brauchen wir Vergrößerungsgläser oder Verkleinerungsgläser. Wir brauchen also andere Instrumente zur Wahrnehmung. Wir sehen nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Was du hier siehst, ist nur ein kleiner Fokus. Das Größte ist noch alles da. Ja, diese Radiowellen, diese Fernsehwellen, diese Strahlung, welche Art auch immer, ist alles da. Wenn du das nur sehen würdest. Die Tiere haben so etwas. Oder noch manche Tiere, nicht mehr alle, aber manche. Die können sich über Kilometerweite unterhalten, ohne Lautsprecher und ohne Mikrofon. Das haben die Menschen verlernt, weil ihnen der siebte Sinn vergangen ist, weil der Mensch hat gesündigt. Die Tiere haben nicht gesündigt. Ich denke nur, eine Würfelqualle hat 24 Augen. Was sie alle so sieht. Oder ein Regenwurm hat so viele Sensoren, das sieht gar nichts und sieht doch so viel und findet so viel, nimmt so viel wahr. Oder denk an die Kakerlake. Kakerlake, die Bewegungen von 2000-fachen Durchmesser, also Wassertropfen und so weiter, merkt alles. Eine Kakerlake ist viel sensibler wie du und ich. Eine Kakerlake, was ist denn das? Oder ich denke nur an einen Hund. Ein Hund riecht 1000-mal besser. Sogar wenn jemand einen epileptischen Anfall kriegt oder wenn jemand Drogen irgendwo schmuggelt. Die riechen sogar Handys im Koffer. Egal, wer du versteckst. Hunde können diese Dinge erriechen. Ist so sehr sensibel. Guck mal, das ist uns alles verloren, den Menschen gegangen. Der Mensch war viel begabter, viel talentierter. Hunde können alles Mögliche erschnüffeln. Ob jetzt jemand kurz vor einem Kreislaufkollaps ist, Hunde erschnüffeln das alles und spüren, mein Herrchen kriegt jetzt was. Eine andere Wahrnehmung, was wir haben als Menschen, ist das Träumen. Das ist uns noch zum Teil manchmal noch erhalten. Und dann diese innere Stimme ist eine andere Form wieder der Wahrnehmung. Erinnert euch, haltet Christus im Gedächtnis. Also wir sollen immer an Jesus denken und dann schließen uns sich Welten auf. Jesus ist das PIN-Wort. So, wenn du irgendwo rein willst, musst du das PIN-Wort angeben. Und wenn du das PIN-Wort kennst, kommst du zu deinem Konto, kommst du ins Internet oder wo du auch immer hin möchtest. Dann eine andere Form der Wahrnehmung ist unser Unterbewusstsein. Ich denke, dieses Unterbewusstsein, das ist viel zu wenig erforscht. Oder wir haben es viel zu wenig erforscht als Menschen. Und man setzt sich dran und versucht man auf Freudsche Art und Methode zu erforschen. Und Freud war ja, ein perverser Mensch. Und deshalb auch die ganze Richtung, was er erforscht hat, geht immer mehr in das Perverse. Aber du kannst mit Jesus, fang an mit Jesus, dein Unterbewusstsein zu kontrollieren. Dein Unterbewusstsein. Wann du aufstehst, wann du schlafen gehst. Weißt du, du kannst dein Unterbewusstsein programmieren. Also ich habe das gelernt, manchmal, wenn ich verreisen will, dann stelle ich es vor meinen Wecker, rufe meinen Bruder an, vom christlichen Weckdienst. Aber letztendlich sage ich, lieber Heiland, schick mir einen Engel, der mich aufweckt. Und ich bin erstaunt, der weckt mich zur gleichen Zeit auf. Weckdienst, der christliche, göttliche, himmlische, geistliche Weckdienst. Wir haben Engel. Engel sind dienstbare Geister. Und Menschen, die dafür kein Gespür, keinen Sinn haben, die verpennen ihr Leben. Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt für die Heiligen. Also auch, all das gehört dazu. Deshalb, wenn du an Jesus glaubst, wo die Menschen Gott fürchten, die Engel Gottes lagern sich um ihn, die Gott fürchten, die werden belagert von Engeln, himmlischen Heerscharen. Unfassbar. Aber das sind jenseitige Erfahrungen, die man macht, wenn du Jesus hast. Wenn du Jesus nicht hast, dann machst du dämonische Erfahrungen. Das ist die andere Seite. Hast du Albträume, hast du Horrorvisionen, hast du Ängste, hast du Depressionen, hast du ja alles Mögliche. Da ist alles konfus und durcheinander, vermischt, Gutes und Schlechtes. Aber Jesus ist, da klärt sich alles. Alles, was nicht Jesus ist, da gehen die Jalousien runter. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber das ist immer so. Geh in eine Gesellschaft, egal was für Gesellschaft ist, und sag Jesus. Entweder sagen welche Halleluja oder die anderen, die werden blind. Und die schalten ab. Die sagen, was will der Verrückte hier? Aber du bist verrückt. Weißt du von wo? Von hier nach dort. Du bist verwandelt. Verrückt. Versetzt. Weißt du, durch den Umgang mit dem Heiligen Geist, den Umgang mit dem geistlichen Leben, mit Christus. Ich meine nicht Kirche. Viele Leute sagen, ich muss in die Kirche gehen, um Gott kennenzulernen, oder ich muss die Bibel lesen, um Gott kennenzulernen. Nein, du musst das alles gar nicht. Das haben die ersten Christen auch noch nicht gehabt. Du musst nur im Geist wandeln, dich vom Heiligen Geist leiten lassen, den Herrn Jesus anrufen, den Herrn Jesus bitten, den Herrn Jesus fragen, dich an Jesus orientieren. Und ganz einfach, du brauchst keine Bibel. Wenn du ein heiliges Leben leben möchtest, kannst du auch ohne Bibel, hast richtig gehört, ohne Bibel leben. Wenn du nur fragen würdest, was würde Jesus tun? Dann brauchst du keine Bibel. Die Bibel ist nur für Leute geschrieben, die das nicht fragen. Die keine Ahnung haben, wie macht man das? Ich frage Jesus, was würdest du da tun? Wie würdest du antworten? Wie würdest du dich verhalten? Was würdest du denen sagen? Und dann kriegst du die Inspiration und so ist die Bibel entstanden. Was würde Jesus sagen? Was würde Jesus tun? Und Jesus würde sagen, vergib, vergiss, hilf ihm, geh nach, such den Verlorenen. Er würde so viele Sachen sagen. Was würde Jesus tun? Brauchst nicht viel sagen. Das ist das ganze Evangelium enthalten, die ganze Botschaft. Orientier dich an Jesus. Was würde Jesus tun? Du wirst verblüfft sein. Weißt du, da brauchst du keine 10 Gebote mehr. Das ist nur eins. Frag den Herrn. Was würde Jesus tun? Da sind alle 10 Gebote enthalten. Da wirst du keine anderen Götter haben. Da wirst du nicht morden. Dann wirst du nicht lügen. Da wirst du die Ehe nicht brechen. Da wirst du niemand was verwünschen oder was begehren vom anderen. Da würdest du den Feiertag heiligen. Da würdest du dir hinsetzen und Zeit nehmen für deine Seele. Was würde Jesus tun? Du würdest alle Gebote erfüllen mit einem Schlag. Und dann würdest du wissen, wie gehe ich zu Gott? Und dann merkst du es so wie Jesus. Auf dem Berg, irgendwo in der Einsamkeit. Ist Jesus im Tempel zum Beten gegangen? Weiß ich nicht. Der ist nicht im Tempel zum Beten gegangen. Der ist auf dem Berg in die Wüste zum Beten gegangen. Da, wo niemand da ist und niemand stört und niemand dazwischen redet und niemand jetzt so klimbim dazwischen macht und Lärm und Musik. Jesus hat in der Stille, in der Einsamkeit gebetet. Und sich Zeit für den Vater genommen. Der hat seine Jünger ausgewählt aus der Stille heraus. Der kam vom Berg runter und sagt, Petrus, du hättest nicht Lust, mir nachzufolgen. Und er hat sofort gespürt, hier ist was anders. Das ist keine Religion. So, das ist also diese Wahrnehmung des Geistes. Und ich muss auch noch eines sagen, Paulus wurde von Satan mit Fäusten geschlagen. Diese Wahrnehmung gibt es auch, dass Satan jemand angreift. Du nimmst auch so auch die andere Welt wahr. In dem Augenblick, wo du Jesus nachfolgst, wirst du vom Satan angegriffen. Ob es glaubst oder nicht. Und dann merkst du, du, ich bin richtig. Mit mir stimmt was nicht, wenn ich keine Kämpfe habe. Also für mich persönlich ist es ein Zeichen, wenn ich keine Anfechtung habe, wenn Satan mich nicht angreift, wenn ich keine Probleme habe, wenn bei mir alles glatt geht, dann stehe ich nicht richtig, Leute. Dann stimmt mir was nicht. Ich bin krank. Ja, geistig. Aber wenn ich angegriffen werde, wenn ich Kummer habe und Ängste habe und ringen muss und beten muss und sage, Herr, wenn du mir nicht hilfst, komme ich nicht durch, dann weiß ich, ich lebe von der Gnade Gottes und bin vom Herrn abhängig. Satan schlägt mich mit Fäusten, das ist auch eine Wahrnehmung aus der anderen Welt. Aber wir schlagen zurück. Wir lassen uns nicht schlagen. Satan schlägt mich mit Fäusten, wir weichen aus. Für Paulus gab es noch die andere Wirklichkeit, denn wir wissen, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Du kannst mit Geistern, mit Mächten, Fürsten und Gewalten, wenn die dich angehen, nichts anfangen, du wirst damit nicht fertig, die machen dich fertig. Aber wenn du Christus in dir hast, du musst nur sagen, Jesus, geh du an die Tür. Und der wird mit jedem Teufel doch fertig. Mit jedem Dämon. Jesus, geh du an die Tür. Wir werden also am Wochenende darüber sprechen. Vertreibe Dämonen. Du hast Autorität, du musst nur Jesus an die Tür schicken. Die meisten Christen sind so dumm, Entschuldigung, sind so dumm. Die denken, sie müssen kämpfen, sie müssen jetzt beten, sie müssen jetzt fasten, sie müssen jetzt Bibelsprüche in die Luft werfen. Nein, die müssen nur sagen, Jesus, geh du an die Sache ran. Jesus, hilf mir. Jesus, hab Erbarmen mit mir. Jesus, du siehst, was er wieder schon vorhat, wie der mit Dreck wirft nach mir. Und dann plötzlich prallt das alles ab und er wird das, die Waffe, die gegen dich gerichtet wurde, die wird er zurückschicken zu dem, wo es dir abgeschickt hat. Und dann wehe dem, wehe dem. Also, du hast einen anderen Zugang zu der unsichtbaren Welt. Nur wenn du Jesus hast, sonst wirst du von dieser unsichtbaren Welt fertig gemacht. Und die meisten fragen sich, warum bin ich so erledigt, so schlapp, ausgelaugt. Das hängt alles, weil du nicht gerüstet bist. Du kämpfst in eigener Kraft. Du verausgabst dich, du brennst aus. Aber in dem Moment, wo du sagst, Jesus, geh du an die Tür. Orientier dich an Jesus. Und du wirst sehen, Jesus ist noch mit jedem Dämon fertig geworden. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Ja, Jesus konnte. Und Jesus hat es fertig gebracht. Solange wir noch keinen Zugang zu der unsichtbaren Welt haben, solange wir noch nicht Christus in uns haben. Weißt du, du kannst religiös sein, du kannst in der Gemeinde sein, du kannst getauft sein, du kannst die Bibel auswendig gelernt haben, du kannst sogar Bibel auf deinem Computer haben. Du kannst alles haben. Das funktioniert nicht. Jesus in dir muss Kraft, Realität sein. Da sind die 7 Söhne von Skephas gewesen, die sind auch da an einem Menschen sich rangemacht. Satan, war aus, im Namen Jesu, den Paulus predigt. Und weißt du, was da passiert ist? Der und springt, zerkratzt ihn. Oder sie zieht die Hose runter und jagt sie davon. 7 Söhne deines hohen Priesters aus einer frommen Familie. Du kannst aus einer frommen Familie kommen. Dein Vater kann hoher Priester sein. Und erlebst du ein Fiasko, weil die Dämonen richten sich nicht, ob du an Jesus glaubst, den du aus der Bibel irgendwo gelesen hast, oder den Paulus predigt. Die Dämonen fürchten sich nur, wenn Jesus in dir ist. Da zittern sie. Da musst du nur kommen. Du musst gar nichts machen. Du musst sagen, nur Freund, geh raus. Und was passiert? Freund, geh raus. Du musst Autorität haben. Und die riechen dich, so wie ein Hund, einen epileptischen Anfall im Voraus riecht. Dämonen riechen schon im Voraus. Die verschwinden, die zeigen sich gar nicht, die tauchen gar nicht auf. Das ist meine persönliche Erfahrung. Die machen großen Bogen um dein Haus. Weil die riechen, hier wohnt Jesus. Hier ist Jesus zu Hause. Halleluja. Hier ist Jesus zu Hause. Weißt du, du hast Autorität, um deinen Alltag zu beeinflussen. Du hast Autorität, du solltest nur diese Autorität gebrauchen. Jesus in uns, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit und für Herrlichkeit. In dem Moment, wo Christus in dir ist, lebst du auf einer ganz anderen Ebene. Und das kannst du nicht studieren. Dann musst du zuerst mal die Tür aufmachen. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Du hörst das Klopfen, spürst das Klopfen. Du merkst, der Herr will in meinem Leben einziehen. Mach die Tür auf. Und lass Jesus so rein in deinem Leben, wie er reinziehen möchte. Weißt du, auf seine Art und Weise, ich muss in dein Haus kommen, Zachäus. Werde offen für Jesus und für sein Wirken. Wie mache ich das? Zuerst einmal informiere dich über Jesus. Bring Jesus in dein Gedächtnis, in deine Erinnerung, was du noch alles weißt. Und ich sage dir, du weißt schon in der vorkindlichen Erfahrung, im Mutterleib haben dich Engel belehrt. Du hast mich zubereitet, im Mutterleib heißt es in der Bibel. Im Mutterleib bist du von den Engeln belehrt worden, aber dann bist du hier geboren in so eine heidnische Familie. Entschuldigung, aber unsere Familien sind alle heidnisch oder religiös, bist du geboren, dann hat man das alles dir ausgetrieben, dann hat man dich in die Schule geschickt, im Kindergarten geschickt, hat man dir alle möglichen Märchen erzählt und Geschichten erzählt, aber du hast nie eine persönliche Gottesbeziehung bekommen. Kinder, wenn sie nicht vorbelastet sind, die haben eine Gottesbeziehung. Kinder sehen Engel. Meine Bibel sagt, und die Kinder sehen das Angesicht ihres Vaters im Himmel. Sie sehen Engel, sie erleben Engel, sie begegnen Engel. Aber dann, Kind, das ist alles Spinnerei. Und so werden dir Engel ausgetrieben. Und so verlierst du Anschluss an der unsichtbaren Welt. Ja, du musst nur das, was du verstehen kannst, das Glauben. Aber es gibt so viel zwischen Himmel und Erde, was wir nicht verstehen und glauben müssen. Trotzdem glauben, ist trotzdem Realität. Orientier dich an Jesus. Weißt du, du brauchst eine andere Orientierung. Und wenn du diese Orientierung an Jesus hast, dann bist du anders informiert. Und du wirst plötzlich umgepolt. Von Tag zu Tag wirst du umgepolt, verwandelt. Plötzlich hast du ein anderes Menschenbild, ein anderes Selbstbildnis, ein anderes Gottesbild, ein anderes Weltbild. Plötzlich siehst du die Welt als die Schöpfung Gottes. Du siehst die Welt plötzlich mit ganz anderen Augen. Das war bei meiner Bekehrung. Ich weiß, als ich Christ wurde, habe ich gedacht, Mensch, dieselben Bäume, aber die sind grüner. Dieselben Vögel, die sind schon viel schöner. Und die Menschen, zuerst habe ich nur lauter hässliche Gestalten gesehen. Aber plötzlich habe ich Brüder und Schwestern, alle Menschen plötzlich als Brüder und Schwestern gesehen. Etwas, das habe ich vorher gar nicht gemerkt. Und plötzlich habe ich jeden Menschen gesehen, der braucht Jesus. Und habe so Bedürfnis. Aber dann kamen meine Brüder aus der Gemeinde, ja, das kann man nicht, die Perlen vor die Säue werfen. Weißt du, ich wollte Straßenmission, ich wollte auf die Straße rausgehen, ich wollte was für Gott tun und missionieren. Ja, das kann man nicht so. Man muss erst mal geheiligt werden. Aber weißt du, wenn du Jesus erlebt hast, bist du ein Heiliger. Unheilige werden Jesus nie erleben. Denn nur Gott ist für die, die ihn suchen, und von denen lässt er sich finden. Also, die Auferstehung Jesu öffnete den Jüngern die Augen. Plötzlich haben sie die Welt total anders gesehen. Eine andere Welt. Plötzlich, Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Dann brauchst du keine Gotteserklärung mehr. Wie ist der liebe Gott? Kannst du dir dein Theologiestudium sparen? Das Geld kannst du anders anlegen. Weißt du, wenn du mal den Vater gesehen, Gott ist mein Vater. Halleluja. Ist das nicht herrlich? Gott ist mein Vater. Daddy! Aber lieber Vater. Nicht Majestät. Und stehst stramm. Nein. Vor Gott springst du auf den Schoß. Und sagst, Daddy, drück mich. Ja, du hast ein ganz anderes Verhältnis. Das konnten die Juden nicht verstehen. Aber durch den Heiligen Geist und durch Jesus sagen wir, aber lieber Vater, steht in der Bibel. Schneid es aus, wenn du es nicht glaubst. Weißt du, das ist das Novum, was wir durch die Auferstehung haben. Und die Jünger waren Zeugen. Weißt du, sie waren so ergriffen. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und plötzlich gehst du durch die Krankheit, gehst du durch die Not, gehst du durch ein Elend, gehst du durch die Verluste, gehst du durch die Kämpfe. Wir haben den Herrn gesehen. Können machen, was ihr wollt. Wir haben den Herrn gesehen. Auch wenn sie gestammelt haben und wenn sie nicht einmal richtig aussprechen konnten, auch wenn sie nicht wussten, wie man formuliert. Aber wir haben den Herrn gesehen. Stell dir mal vor, du hast was gesehen. Du hast einen Atomblitz gesehen. Verstehst du? Aber das kannst du nicht mehr beschreiben, was war das? Das war ein großer Knall. Aber da war mehr als nur ein Knall. Da ist Staub in die Luft geflogen. Da hat es geblitzt und gedonnert, die Erde gebebt, da kam ein großer Wind. Du kannst auch nicht, wenn du etwas Gewaltiges, etwas Umwerfendes erlebst, kannst du gar nicht beschreiben. Wir haben den Herrn gesehen. Plötzlich hat nicht mehr der Tod das letzte Wort. Plötzlich hat nicht mehr die Hölle nicht mehr das letzte Wort. Weißt du, das übersteigt dein Denken. Dein Horizont wird gesprengt. Paulus sagt, ob wir nun leben oder sterben, wir sind des Herrn. Ist das herrlich? Ob wir leben oder sterben, vollkommen egal. Tod, wo ist deine Macht, Hölle, wo ist dein Sieg und so weiter. Jesus hat die Todesgrenze durchschritten, und wenn du dich an diesen Jesus hältst, halt dich an dem Gesegneten und du wirst gesegnet, steht in der Bibel einmal. Weißt du, wir sind mit Christus begraben und wir sind mit Christus auferstanden. Das haben wir alles in der Taufe schon hinter uns. Wir sind der Sünde gestorben, wir sind in einem ganz anderen Weltsystem. Wir sind nicht mehr in diesem System, Weltsystem. Und da wird nicht mehr mit Geld bezahlt oder Rubel oder Dollar oder Yen oder was weiß ich mit was. Da wird mir gar nichts bezahlt, auch nicht mehr der Scheckkarte. Es wird im Glauben genommen, Halleluja. Im Glauben gelebt, im Glauben Gott vertraut. Du bist aus dieser Welt durch die Taufe und Wiedergeburt und Erneuerung des Geistes, bist du aus dieser Welt ausgebürgert und eingebürgert in die Welt Gottes. Und jetzt orientiere dich an Jesus. Gott ist der König, der Herr. An ihm sollst du dich orientieren. Und das hat Konsequenzen für uns. Weißt du, dann lebst du so wie Jesus. Was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Und wenn du an Jesus Christus glaubst, und Geschwister, das ist für mich so was Großes, da ist nicht mehr Jude und Grieche, Mann oder Frau, da ist nicht mehr arm oder reich, da spielt es überhaupt gar nichts, diese Dinge. Weißt du, da ist man eins in Christus. In Christus ist eins. Wenn ich dann eines Tages bei Jesus bin, brauche ich meinen Körper nicht mehr. Brauche ich mein Geld nicht mehr. Brauche ich meine Bildung nicht mehr. Weißt du, das wird alles meine ganze Bildung, meine ganze Intelligenz übersteigen, wenn ich bei Jesus bin. Ihr werdet Dinge verstehen, die ich vorher gar nicht so mal gedacht habe, dass es sowas gibt. Die Auferstehung Jesu war eine Revolution damals für die Jünger. Und diese Revolution geht weiter. Wenn du mit Christus lebst, du lebst in der Ewigkeit, andere Wirklichkeit, du lebst in einem ganz anderen Zustand. Weißt du, es gibt im Metall oder in Chemie gibt es verschiedene Zustände. Wasserdampf, Eis, flüssig und sowas. Du lebst in einem anderen Zustand als Christ. Du lebst nicht mehr in einem Zustand der Materie. Du lebst im Zustand des Geistes. Dein Zustand ist anders. Dein Lebensstil ist anders. Seit Jesu Auferstehung leben wir in der Hoffnung. Und Hoffnung ist nicht nur harren und hoffen. Macht viele zum Narren. Nein, nein. Du hast eine Hoffnung, die kannst du nicht beschreiben. Ich weiß. Leute, ich weiß. Eins und eins ist zwei. Ich weiß. Könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich weiß. Das ist Hoffnung. Du weißt, dein Erlöser lebt, weil du ihm begegnet bist, weil du mit ihm gesprochen hast. Aber es gibt noch etwas anderes, Leute. Eine Macht, die viel größer ist, umfassender, universeller. Es geht um die Auferstehung Jesu. Wenn er auferstanden ist, wenn Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Ich. Du, wir alle miteinander. Aus der Kraft der Auferstehung leben wir. Paulus schreibt in Philipper Kapitel 3, Vers 10, vor und nach dem Tod. Wir haben also ein Leben vor dem Tod und ein Leben nach dem Tod. Und eigentlich nach dem Tod ist genau das gleiche Leben, geht genauso weiter. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Also du kannst jetzt sterben und du lebst in Ewigkeit. Und deshalb, unsere Lieben sind nicht tot, wenn sie sterben im Neuen Testament. Sie sind bei Gott. Wenn sie in Christus sind, sie sind für alle Ewigkeit in Gott geborgen. Paulus sagt hier, ihn möchte ich erkennen, Philipper 3, Vers 10, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet wird, damit ich gelange zu der Auferstehung von den Toten. Weißt du, wenn du Christus verstanden hast, Christus begriffen hast, Christus in dein Bewusstsein wachgerufen hast, plötzlich bist du an ihm beteiligt. Zack, und es geht. Von einem Augenblick zum anderen. Du hast Christus begriffen und Paulus sagt, ich möchte. Nicht, dass ich begriffen hätte, ich bin ergriffen. Und mit der Erkenntnis beginnt alles. Und Erkenntnis ist nichts anderes, du anerkennst Jesus, er ist Herr. Er ist jetzt mein Herr. Nicht mehr der Satan, nicht mehr das Geld, nicht mehr die Materie, nicht mehr die Regierung und nicht mehr die Politik und nicht mehr die Religion und nicht mehr die Kirche. Er ist mein Herr. Wir kommen mit Jesus in Berührung, in Verbindung. Und plötzlich, du musst nur hier deine Finger reinstecken und plötzlich kommst du mit der Kraft in Berührung und sagst, und fängst an zu singen in höchsten Tönen. Dein Herz beginnt zu flattern. Da musst du nicht viel, da musst du nicht die Steckdose betrachten. Was ist die Steckdose? Was ist da wohl drin? Nein, du musst nur reinstecken. Wir haben ja keine Kinder, kann ich das sagen. Ich hoffe nicht, dass du das nachmachst zu Hause. Das wäre ja aber Selbstmord. Nein, aber du siehst, ich will dir nur beschreiben, so geht es. Den Herrn einmal berühren und du bist nicht mehr derselbe. Du bist verzaubert. Du bist verwandelt. Du bist, ja, eine neue Schöpfung plötzlich. Plötzlich tickst du anders. Plötzlich reagierst du anders, verstehst du, plötzlich redest du anders. Und dann plötzlich fängt an, deine Seele zu atmen, deine Seele sich zu erholen, deine Seele aufzuleben. Und dir geht es so, wie es deiner Seele geht, steht in der Bibel einmal. Wie es deiner Seele geht. Das, nicht, was dein Körper will und was dein Geist will, sondern deine Seele fängt plötzlich an. Halleluja, 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 Halleluja. Plötzlich ist deine Seele so vom Herrn ergriffen und du fängst an zu funktionieren. Und du hast plötzlich Funkkontakt mit dem Himmel. Und genau das ist, was du brauchst. Rufe den Namen des Herrn an und du wirst errettet werden. Hast Funkkontakt mit dem Himmel. Kraft der Auferstehung Jesu. Er lebt und plötzlich, du wirst angesteckt. So wie du vom Tod, von Krankheit, vom Elend und was weiß ich angesteckt werden kannst, so kannst du von der Gesundheit, von der Freude, vom Frieden, von der Herrlichkeit auch angesteckt werden. Du kriegst einen Jesus-Virus. Und das ist positiv. Halleluja, Lob und Dank. Du hast ein, weißt du, wenn du Jesus berührst, hast du plötzlich einen Empfänger in dir. Du spürst, kannst noch nicht sagen, was das alles ist. Als ich Christus erlebte, wusste ich auch gar nicht, was ich erlebt habe. Wenn mich, weißt du, mir ging es wie dem Christoph Kolumbus. Christoph Kolumbus fuhr nach Amerika, hat den Seeweg nach Amerika gesucht. Als er dort war, wusste nicht, wo er war. Als er zurückkam, wusste nicht, wo er gewesen ist. Aber er hat Amerika entdeckt, ein neues Kontinent, eine neue Welt, die neue Welt. Weißt du, wir müssen nicht alles wissen und verstehen und dann erst endlich glauben. Das kommt nachher, später. Ich bin nachher so froh, später habe ich nach und nach, habe ich gesagt, Mensch, das steht doch in der Bibel, was ich erlebt habe, das ist ja alles biblisch. Aber ich habe das zu, und Geschwister, wir müssen zuerst erleben und dann erst nachvollziehen. Pastor, was war denn das? Ich habe in anderen Sprachen gesprochen. Ich kann 7 Sprachen auf einmal sprechen. Hintereinander oder wie auch immer. Was war das? Dann beginnt die Ordnung in deinem Leben. Dann beginnt, ja, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Geschwister, und zuerst müssen wir was erleben. Wenn wir nichts erleben, ist es genauso, als wenn du Pferd am Schwanz hinten aufsäumst. Es ist verkehrt. Wir müssen zuerst mal erleben und dann, ja, was war denn das? Die Kraft Gottes ist über dich gekommen. Jetzt, aber was war denn das, die Kraft Gottes? Es war ein Schlag. Ich habe den Herrn berührt. Und deshalb, wenn Gott Menschen begegnet, wissen wir nicht. Die Geschichte von Saul von Tarsus, als er in Damaskus Gott begegnet. Der einen sagten, oder einmal erzählt er, sie hörten eine Stimme und nächstes Mal, sie sahen nur ein Licht und sie sahen kein Licht das eine Mal. Verstehst du, also, du weißt gar nicht, was war das jetzt genau? Du musst jetzt dein Gehirn ordnen. Aber du hast Jesus erlebt. Und nicht nur einseitig, sondern vielseitig. Wenn du Jesus begegnest, begegnest du von so vielen Seiten, von so vielen Aspekten. Die ewigen Gesetze. Plötzlich kommt Frühling. Plötzlich sprießt alles. Fragst dich, wie funktioniert das? Haben die Blumen einen Kalender? Nach was richten sie sich? Plötzlich schießt alles, wächst alles, blüht alles. So ist auch die Auferstehung. Das Leben aus Gott. Plötzlich merkst du, das brauche ich nicht mehr. Ist auch nicht mehr wichtig. Das ist mir wichtig. Du weißt, du kennst plötzlich die Prioritäten in deinem Leben. Plötzlich bekommt dein Leben eine ganz andere Qualität. Weißt du, am Anfang denkst du immer, ich muss was geben, immer nur was geben, und dann kriege ich wieder was, muss ich was geben, und nein, du musst nichts geben, sondern Gott gibt dir zuerst, damit du ihm wieder zurückgeben kannst. Die Blume, die sprießt, und da ist diese Kraft des Frühlings drin, und dann blüht sie, und dann gibt sie uns Duft und der Biene Honig. Das macht sie dann. Aber zuerst musst du was erleben. Und deshalb, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir Christen wieder Gott erleben und Gott erfahren und den Heiligen Geist erfahren und nicht nur vom Heiligen Geist quasseln. Den Heiligen Geist erleben. Und Jesus ist ein Prototyp Gottes, wie das so alles funktioniert. Und Jesus, er hat Gott erlebt und Gott ausgelebt und die Jünger angesteckt. Wir sahen seine Herrlichkeit. Er hat so viele Menschen aufgerichtet, so viele Menschen Kraft und Gnade geschenkt, so viele Menschen geheilt. Und dann sagt Jesus, ich will meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Also alle Menschen sollen Gott erleben, egal was für Art die Menschen sind. Ja, auf alle Nationen, alle Rassen, alle Völker. Nicht mehr auf einzelne spezielle, nein, Gott will auf alles. Alles Fleisch. Und Gott will auf den ganzen Menschen seinen Geist ausgießen. Nicht nur, dass mein Geist jetzt, dass ich spirituell bin. Nein, wenn ich Kind Gottes bin, bin ich mehr als spirituell. Ich bin Geistleib. Ja, oder Leibgeist. Oder ich bin, ja, da ist alles eins. Da ist nicht mehr Körper und Seele und alles mögliche auch getrennt und definiert. Also ich kann nicht genau sagen, wo was ist. Da ist alles erfüllt von der gleichen Blaupause. Von der gleichen Blaumatrize. Das ist alles das Gleiche. Diese DNA, der AN. Verstehst du, das ist alles so gleich. Und Gott will uns erfüllen. Und Gott will uns groß machen in unserer Kleinigkeit, in Bescheidenheit, was wir auch sind. Jesaja 42, Vers 9. Was ich früher vorausgesagt habe, das ist eingetroffen. Das ist das alte Testament. Nun kündige ich was Neues an. Gott will was Neues in deinem, meinem Leben tun. Und Jesus ist das Neue, was in dir und mir geschehen und passieren soll. Die Menschheit ist neu geworden durch Jesus. Eine neue Schöpfung. Eine neue Gene. Weißt du, plötzlich ist was Neues in uns hineingeimpft worden. Und dieses Neue vermehrt sich, wächst und so weiter. Er lebt in mir. Und jetzt kann der Mensch vor Gott stehen. Und Geschwister, und ich sage etwas, ich bin Pastor. Ich bin froh, dass ich Pastor bin. Aber das ist auch nur ein Beruf von vielen anderen Berufen. Nur in aller Liebe. Ich diene mit der Gabe, die Gott mir gegeben hat. Aber wenn du Gott erlebst und Auferstanden erlebst, dann brauchst du keine Priester mehr. Da brauchst du keine Vorbeter mehr. Da brauchst du keine Vorsänger mehr. Da brauchst du keinen Tempel mehr. Da brauchst du keine Altäre mehr. Da brauchst du kein Opfer mehr. Und da brauchst du kein Gesetz mehr. Plötzlich weißt du alles. Das Gesetz Gottes ist in dir. Der Geist Gottes ist in dir. Und er wird euch lehren. Ihr habt die Salbung. Das ist ein Geheimnis. Wenn der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt, hast du die Salbung und du weißt, was links und rechts ist. Muss dir niemand sagen, wo Nord, Süd oder Ost ist. Das weißt du plötzlich von selber. Kannst dich orientieren. Orientier dich an Jesus. Und dann hast du Orientierung. Unser Kompass hier, die richten immer die Nadel Richtung Norden. Norden, da zum Nordpol, also in unserer Hemisphäre. Wenn jemand jetzt in Südamerika jetzt meine Predigt hört, und da gibt es einige, die das hören, also Ihre Nadel richtet sich Richtung Süden. Euer Nadel richtet Süden. Nicht, dass ihr nachher sagt, der Matthäus, das erzählt was Falsches. Ich erzähle euch schon was Richtige. Also, der Thron Gottes ist für mich hier jetzt in unserer Hemisphäre hoch im Norden. Und alles richtet sich, die Kompassnadel richtet sich immer Norden. So, und wenn du Jesus in dir hast, da hast du diese Kompassnadel für dein persönliches Leben. Und das richtet sich immer zum Thron Gottes. Immer, was ist der Wille Gottes? Immer, was Gott mit mir vorhat. Immer wieder Richtung Norden. Kann sein, egal wo du bist, du kannst dich immer richtig orientieren, weil diese Nadel, dieser Kompassnadel immer Richtung Norden bei dir zeigt. Und jetzt stehst du sicher und wandelst sicher und jetzt weißt du, wo es lang geht. Und das sollte jeder Christ ohne äußeren Tamtam wissen, wo er hingeht und was passiert und was läuft. Menschen, die Jesus begegneten, sind plötzlich gerecht geworden, heilig geworden, gut geworden, friedlich geworden, Diener Gottes geworden. Weißt du, die konnten plötzlich auch den größten Dreck wegschaffen. Die haben sich nicht geniert und nicht geschämt. Das war ihnen alles egal. Sie haben gedient mit den Gaben, was Gott ihnen gegeben hat. Orientiere dich Richtung Norden. Da, wo der Thron Gottes ist, wo die Herrschaft Gottes ist, wo Gott das Sagen hat. Jesus ist unsere Orientierung. Er ist unser Licht. In seinem Licht sehen wir das Licht, sagt uns die Bibel. Die Jünger orientierten sich immer an Jesus. Und da tobten die Juden so. Was? Immer Jesus, Jesus, Jesus. Ein Verwandter von mir ist ein super Zeugen Jehovas, Kapitän, auf dem Schiff gewesen. Also ist jetzt schon tot, aber er hat uns besucht, wollte mich bekehren zum Jehovas Zeugen. Hat sich vorsorglich meine Kurzpredigt angehört am Telefon-Kurzpredigt. Und dann sagte er, weißt du, das ist ja ganz toll, was du da machst mit der Telefon-Kurzpredigt. Aber weißt du, immer, Jesus, 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 Jesus. Und da war kein einziges Wort von Jehova. Hab gesagt, nein, nicht Jehova rettet mich, Jesus rettet mich. Und dann sagt Jesus, Jesus, weißt du, nicht mit Jesus aufhörst, kann ich nicht bei dir bleiben. Der wollte bei mir übernachten. Aber weil ich immer von Jesus sprach, ist er lieber ins Hotel gegangen zum Schlafen. Jesus, Jesus, Jesus. Der Teufel hält nicht aus. Jehovas Zeugen, ihre ganze Sekte. Denn Jesus, Engel des Herrn, ja gut. Nein, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes und nicht irgendein Engel. Und viele Leute, die haben Vorstellung von Jesus, ja, ist auch ein guter Mensch, Lehrer, Rabbi und was weiß ich, ein Prophet, aber Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Orientier dich an Jesus. Und da tobten die Juden damals, waren wütend und so weiter, aber die Jünger, ja, und man wusste nur noch von den Jüngern eines, sie waren mit Jesus. Sie waren mit Jesus. Sie haben Jesus abgeguckt. Sie haben von Jesus gelernt. Sie haben das nachgemacht, was Jesus gemacht hat. Sie wussten, sie waren mit Jesus. Und sie konnten nichts dagegen sagen. Es waren einfache Leute, Hilfsschüler, kamen aus der Baumschule. Aber sie waren mit Jesus. Sie waren mit Jesus gewesen. Ist toll. Jesus war das Maß aller Dinge für sie. Sie standen immer da. Was würde unser Heiland tun, wenn er noch leben würde? Oder wenn er hier wäre? Er war da. Aber sie haben immer wieder sich verinnerlicht, was würde Jesus tun? Das Maß aller Dinge. Und wenn sie an irgendetwas dachten, was ihnen vor die Hände kam, wie würde Jesus den Fall behandeln? Und deshalb, überall, wo sie hinkamen, sie haben den Namen Jesus angerufen, den Namen Jesus proklamiert. Und deshalb, ruf den Namen Jesus an, bring Jesus ins Bewusstsein deines Lebens, deiner Situation, deine Probleme werden ganz anders verlaufen, sich ganz anders entwickeln, wenn du Jesus hineinrufst. Setz über deine Probleme Jesus. Und du siehst plötzlich, die ganzen Nuller, die werden zu einer Million, einer Milliarde. Verstehst du? Erst dieser Vorspann, gib den Ton an. Dein Mund, nicht nur deine Gedanken, sondern dein Mund muss aussprechen, in meinem Namen werden sie, in meinem Namen werden sie das und das tun, in meinem Namen werden sie stark sein, in meinem Namen. Und ihr habt noch nichts, oder ihr habt nichts, weil ihr noch nichts in meinem Namen gebeten habt. Guck mal, da haben wir ja das Problem. Jesus muss also dieser Vorspann sein. Und in der Musik, da ist der Notenschlüssel, und da gibt es dann die Duren, die Tonart, und nach dieser Tonart wird das ganze Lied gespielt. Man kann da ein bisschen kleines, etwas dazwischen verändern, aber normalerweise in der Tonart wird es gespielt, die Musik. Also nach dem Notenschlüssel, das gibt die Dur, die Tonart an, und so ist Jesus, gibt unseren Lebensstil an, wie es weitergeht, wie es gespielt wird. Zuerst Jesus, und sie trachteten immer nach Jesus. Was würde Jesus tun? Sie haben plötzlich irgendwo Nöte gehabt, und ja, was würde Jesus tun? Jetzt ist nochmal so ein großer Sturm. Was hat er damals getan? Da hat die Hände ausgebreitet und sagt, Wind, sei still, in Jesu Namen. Und ich bin überzeugt, wenn du in Lebensgefahr wärst, und wenn du nicht mehr weiter wüsstest und würdest das tun, was Jesus getan hat, hinstellen, Sturm sei still. Ich habe von Geschwistern aus USA, wo diese Hurrikans und diese Windhosen gehen und so weiter, habe Gebetserfahrungen oder Gebetswunder gehört oder gelesen. Die standen da, die haben ihre Fenster nicht verdichtet, sie haben gewusst, Jesus ist bei uns, er ist unser Schutz, unser Schirm. Und sie standen da und haben gesagt, Wind, geh an unserem Haus vorbei. Und sie sind verschont worden. Sie sind verschont worden. Gott wird dich verschonen, wenn du Jesus anrufst. Ruf vielmehr Jesus an. Der Teufel hat Angst davor. Verfolg mal diesen Gedanken und das, was ich dir sage. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Weißt du, du hörst plötzlich, orientier dich an Jesus, du hörst plötzlich seine Stimme, was er dir sagt. Und du musst nicht irgendeinem Mietling da folgen, einem Fremden. Der Fremde, der kommt immer von außen, versucht dich von außen zu beeinflussen. Jesus beeinflusst dich von innen her. Meine Schafe hören meine Stimme. Frag Jesus, was würdest du tun? Jesus, du lebst. Du hast schon alles durchgemacht. Hast alles schon hinter dir. Jesus, begleite mich. Jesus, beschütze mich. Fang an, alles mit Jesus zu teilen. Dein Bett, dein Essen, dein Portemonnaie. Erwähne einfach seinen Namen. Ruf seinen Namen ins Gedächtnis, nicht nur beim Abendmahl. Tu das zu meinem Gedächtnis. Nein, jeden Tag. Sag in Jesu Namen, in seinem Namen. Und du wirst merken, wie mutig du wirst, wie kühn du wirst, wie plötzlich du Haltung einnimmst und andere Dinge plötzlich auch Haltung einnehmen. Bring Jesus in Erinnerung. Und die Sache wird klappen. Vielleicht nicht gleich auf Anhieb. Im Namen Jesu, im Namen Jesu. Weißt du, wenn es nicht anders geht, ich gebe dir noch ein Rezept, das pfingstlerisch-charismatische Empfehlung, was ich dir gebe. Fang an, im Namen Jesu in Zungen zu beten. Es ist Kraft, wenn du im Namen Jesu in Zungen gegen diese Mächte anbetest. Weißt du, der Teufel kann deine deutsche Sprache abhören und so manipulieren und lenken, wie er es gerne möchte. Aber wenn du im Namen Jesu dann in Sprachen betest, mein lieber Mann, dann steht er da und sein Geheimdienst, der Geheimdienst der Hölle kann nichts mehr anfangen. Fang an, in Sprachen zu beten, wenn du Probleme hast, nicht mehr weiter weißt. Nicht in Deutsch oder Englisch oder Französisch. Bringt Jesus in Erinnerung. In meinem Namen werden sie in anderen Sprachen reden. Warum denn? Wozu? Zeitvertreib? Nein, um etwas zu bewirken. Auf Kranke werden sie in meinem Namen die Hände legen. Wenn sie etwas Tödliches trinken, stell mal vor, dass sie vergiftet. Und ich sag dir, dein Körper kann immun werden und stark werden und gereinigt werden. Wenn du etwas Schlechtes in dir hast, fang an, im Namen Jesu zu preisen und zu beten. In meinem Namen werden sie vertreiben oder Dämonen vertreiben. Weißt du, was ist Chemotherapie und was ist Bestrahlung? Ist nichts anderes. Da versucht was, dich zu bestrahlen und so weiter. Aber fang von innen an zu strahlen. Weißt du, von innen zu strahlen, fang an, die Herrlichkeit Gottes zu rühmen. Jesus, 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 ich lass meinen Jesus nicht. Jesus, du bist mein A und O, bist Anfänger und Vollender. Ich sag dir, Therapie, das Wort Therapie, Heilung durch Anbetung. Fang an, Jesus anzubeten, richtig. Weißt du, wir beten nicht richtig Jesus an, wir sprechen ein paar Formeln. Gebet ist mehr als nur eine Formel. Gebet ist mehr als nur irgendwie bla bla. Und irgendwie ein paar Wiederholungen. Nein, Jesus. Und wenn sie etwas Giftiges trinken, Tödliches in sich haben, Tödliches, da heißt es aber, wenn sie etwas Tödliches trinken, was dich umbringen möchte, in meinem Namen wird das Gift nicht wirken. Egal was es ist. Und das ist die Wahrheit. Natürlich, wir spielen nicht mit der Gnade Gottes. Und wir wollen mit der Gnade Gottes nicht spielen. Das ist keine Spielerei. Jesus ist eine ganz heilige, ernste Sache und Angelegenheit. Aber bringt Jesus in Erinnerung, ruft den Namen des Herrn. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Da steht nicht von was und wozu und weshalb. Der wird einfach gerettet werden. Jesus lebt in dir und vergiss das nicht. Unterdrück Jesus nicht in dir, sondern das Erste und das Letzte soll Jesus sein. Frag dich selbst immer wieder, ehrt das Jesus, verherrlicht das Jesus, dient das Jesus, verwirklicht das Jesus, macht das Jesus groß. Wenn ich sterben muss, okay, dann muss ich sterben, aber vielleicht macht meine Gesundheit Jesus mehr groß als mein Tod. Der Teufel hat verloren, weißt du, der hat keine Macht. Der versucht so mächtig, weil er hier, nur hier auf dieser Welt was hat, aber da drüben nichts. Drüben ist er bankrott. Sag, und ich will dir ein paar Gebete jetzt noch ganz schnell zeigen und geben, denn ich muss auch nachher noch weiter. Ich will dir einfach nur sagen, sag, seid ihr bewusst, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ihr braucht mich, ihr müsst mich haben. Mach dir bewusst. Sag, Jesus, hilf mir. Nur dieses Wort, du dieses Gebet. Sag, Jesus, hilf mir. In deiner Hilflosigkeit, ruf ihn an. Und plötzlich steht er neben dir. Und plötzlich bist du von allen Seiten umlagert von Gott. Selbst wenn du übers Wasser, dass Jesus zu dir übers Wasser kommen muss. Jesus ist den Jüngern, als sie in Seenot waren, sogar übers Wasser zu ihnen gekommen. Herr, wir verderben. Herr, hilf uns. Und du siehst, sofort ist er da. Auch wenn du im brennenden Ofen bist. Er wird immer Wege und Mittel finden, um zu dir zu kommen. Dich zu erreichen und dir zu helfen. Sag, Jesus, heile mich. Heile mich, Jesus, heile mich. Du musst beten. Weißt du, du musst, so wie du Medikamente einnehmen musst, so musst du Jesus anrufen. Das ist nichts anderes als Medikamente einnehmen. Muss einnehmen. Die richtige Lösung, die richtige Fügung. Weißt du, er ist der richtige Arzt für deine Seele. Jesus, hilf mir. Jesus, heil mich. Heile mich. Heile mich. Was es auch immer ist. Jesus will gebeten werden. Jesus macht nichts. Hör mir zu. Jesus macht nichts, ohne gebetet zu werden. Er will gebeten werden. Er will angerufen werden. Der Teufel drängt sich auf. Die Menschen drängen sich einem auf, aber Jesus drängt sich niemand auf. Beten ist eine ganz persönliche Sache zwischen mir und Gott und mit sonst niemand. Hat nichts mit meinem Nachbar zu tun, hat mit keinem Menschen mehr zu tun, ist zwischen mir und Gott. Das ist Beten. Beten ist eine ganz persönliche Sache. Lerne richtig zu beten, nicht nur religiöse Sprüche. Die helfen keinem Menschen, noch nie jemandem was geholfen. Ist ein frommes Geplappere. Welche Formel, wie soll ich beten? Nein, bete das, wie dir es um dein Herz ist, wie du es empfindest. Johannes Kapitel 16, Vers 24, ihr habt noch nichts in meinem Namen gebeten. Und wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben. Und bisher habt ihr nichts in meinem Namen gebetet. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Bittet, in seinem Namen, nicht nur Herrgott. Weißt du, du kannst zu Gott viel beten, Gott wird dich nicht hören. Du musst im Namen Jesu bitten. Geschwister, das ist der Schlüssel. Der Name Jesus ist ein Schlüssel. Du kannst Allah nehmen, Buddha nehmen, Mohammed nehmen, Konfuzius nehmen, du kannst, was weiß ich, alles nehmen. Gott hat einen Namen. Die anderen Namen, die haben Menschen Gott gegeben. Aber hier, der Name Jesus ist von Gott uns Menschen gegeben worden. Das ist ein großer Unterschied. Wer bist du? Ich bin, der das sein werde. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Sag mir gar nichts. Kann damit nichts anfangen. Ich bin und der ich sein werde. Naja. Ist Luft. Aber Jesus ist sein Name. Er ist von Gott uns offenbart worden. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Gott hat diesen Namen ihm gegeben. Kein Teufel und kein Mensch, kein Pfaff und kein Papst, kein Priester, kein Pastor, kein Apostel. Engel Gottes haben das gegeben und Gott hat ihm einen Namen gegeben. Fang an, das Gebet im Namen Jesu. Und du hast einen Vorwärtsgang reingelegt, einen starken Vorwärtsgang, Allradantrieb. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu erledigst du deine Aufgaben viel besser. Wenn du an deine Arbeit gehst, fang an, deine Arbeit, egal was es ist, auch wenn sie noch so schwer und noch so dreckig und noch so unmöglich ist und noch so, ja, gar nichts. Im Namen Jesu, fang an, im Namen Jesu zu arbeiten. Alles, was ihr tut, esst oder trinkt, tut es im Namen des Herrn, heißt es in der Bibel. Halt, nochmals 2. Timotheus 8, halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium. Und das Gedächtnis ist, dass Gott gestiftet hat, vor Zeit, vor Ewigkeit her, der Name Jesus. Ruf diesen Namen an und du wirst sehen, was das alles vermag. Denk an Jesus, schon allein der Gedanke, Jesus. Und du wirst merken, deine Gehirnzellen fangen an, das zu funktionieren. Und Jesus will im Gedächtnis gerufen werden. Jesus fragt die Apostel einmal, ja, was denkt ihr, was die Leute sagen, wer ich bin? Jesus ist interessiert, dass die Leute sich Gedanken machen über ihn. Wer ist und was bin ich für sie? Was bin ich für? Ja, da sagt der eine, du bist ein Prophet, du bist der auferstandene Johannes der Täufer, du bist ein Lehrer und so weiter, großartiger Lehrer. Und dann fragt er, und was bin ich für euch? Und dann kommt Petrus voll Heiligen Geistes, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Herr, Fleisch und Blut haben sie das nicht offenbart. Das ist nicht auf dein Mist gewachsen. Das hat dir der Heilige Geist gegeben. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du brauchst vom Heiligen Geist offenbarte Gedanken. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann gehst du durch dick und dünn. Dann funktionierst du wie eine Planierraupe. Dann funktionierst du wie eine Dampfwalze. Dann funktionierst du und gehst durch das ganze Dickicht deines Lebens. Deshalb, du brauchst den offenbarten Gedanken Gottes. Nicht, was die Leute sagen. Lehrer, Prophet, Evangelist, Apostel, Hirte. Nein, du bist Sohn des lebendigen Gottes. Und deine Gedanken ziehen das an. Denke, orientiere dich besonders ganz konsequent an Jesus. Was sagt er? Jetzt kommt es ein bisschen näher. Ich bin immer noch nicht ganz so dort angekommen, wo ich ankommen möchte. Also dann, du hast jetzt den offenbarten Namen Jesus und jetzt hörst du, was er sagt. Und was er euch sagt, das tut. Dann passieren Wunder. Dann bist du bei Jesus und in Jesus und du lebst in seiner Gegenwart. Und jetzt, was sagt er? Was würde Jesus tun? Das ist der Schlüssel. Aber vom Heiligen Geist inspiriert. Der Schlüssel muss vom Heiligen Geist uns ja gängig gemacht werden. Bei vielen ist das Schloss eingerostet. Funktioniert nicht. Verstehst du, da brichst du noch den Schlüssel ab. Deshalb, du brauchst Öl. Öl des Heiligen Geistes. Und dann geht das Schloss von selbst fast auf. Lockert's. Caramba waren diese Tage meine Predigt. Also Rostentferner. Christen müssen entrostet werden. Und wenn sie entrostet worden sind, dann geht das Schloss von selbst auf. Der Heilige Geist zeigt dir, wie du den Schlüssel umdrehst. Du kannst in der falschen Richtung drehen und es wird nie aufgehen. In der richtigen Richtung muss gedreht werden. Was er euch sagt, was er euch lehrt, frag immer ihn direkt und sag, Jesus, was würdest du tun? Und frag nicht das Fleisch, frag nicht die Menschen, frag nicht alle möglichen Leute, frag den Herrn, Jesus, was würdest du tun? Und besprich dich dein Anliegen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit dem Vater im Himmel, mit Jesus. Und du wirst merken, das funktioniert. Aber ich weiß ein Problem. Was er mir sagt, das gefällt mir nicht. Das passt mir nicht. Nicht immer, möchte ich sagen. Vielleicht ist es zu sauer oder zu, muss zu viel kauen. Das schmeckt mir nicht. Aber es ist seine Heilmethode und seine Wirkungsweise. Besprich mit dem allmächtigen, allwissenden und dem gnädigen Herrn. Und Jesus hat Erbarmen mit uns Menschen. Matthäus Kapitel 6, Vers 30 und folgende Verse. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Du, das ist so wunderbar. Jesus hat Mitleid mit mir und mit dir. Er sieht die Menschen, er sieht das Elend. Er ist nicht so, dass er über Leichen geht. Nein, der Herr hat Erbarmen mit uns. Viel Erbarmen. Hier auf dieser Welt wirst du kaum Gnade finden. Aber deshalb fragt Jesus, Herr Jesus, was würdest du tun? Und er würde sagen, umgeh sie alle. Kann sein. Passiert immer wieder mal in der Bibel, dass Jesus oder dass der Herr sagt dem David damals, als er den Herrn befragte, umgeh deine Feinde, greif sie von hinten an, nicht von vorne. Interessant ist beim David eines, immer wieder dieser Junge hat immer den Herrn befragt. Seit David steht immer wieder in der Bibel und David befragte den Herrn. Herr, was würdest du tun? Er befragte den Herrn. Wir sollten viel öfters den Herrn befragen. Und wir würden ganz anders unsere Ziele erreichen. Ohne große Umleitungen und Irrwege und was weiß ich alles. Befrag den Herrn. Gott weiß, wer dich am besten führen kann, was das Beste für dich ist. Wie er dich einsetzen kann. Befrag den Herrn. Und David befragte wieder mal den Herrn. Und wieder mal. Weißt du, der ist fast dem Heiland auf Nerven gegangen. Er befragte den Herrn. Aber der Herr nimmt sich Zeit für dich. Frag ihn. Er will viel öfters und viel mehr gefragt werden. Und dann wirst du sehen, wie er dich einsetzt und wer dich gebraucht und wie er aus deinem Leben etwas macht. Vorher hast du nur Leerlauf in deinem Leben, wenn du den Herrn nicht fragst, ja, ich mache das so, wie ich denke. Oder wie ich die Bibel lese. Weißt du, da liest die Bibel. Ich schwöre, du verstehst nicht, was da drin steht. Es sei denn, der Heilige Geist leite dich. Und dann befrag den Herrn und dann sag, Heiland, ich möchte deine Leitung, deine Weisung haben. Dann machst du die Bibel auf, da ist es. Und du hast die Antwort und die Lösung. Es ist so einfach. Wir müssen den Herrn befragen. Oder da ruft dich jemand an oder da kriegst du eine Mail zugeschickt von irgendjemand oder was weiß ich. Irgendwie wirst du vom Herrn eine Antwort bekommen. Der Herr wird dich schon mit der Nase draufstoßen. Glaub mir das. Befrag den Herrn. Frag ihn, Herr, was würdest du tun? Warum? Ich stehe hier, guck mal. Geht's links oder rechts weiter? Beides ist richtig und beides ist falsch. Verstehst du? Beides ist richtig. Vielleicht sagt der Herr, jetzt warte mal. Befrag den Herrn. Und der wird dich leiten. Wir leben nicht nach dem Gesetz. Weißt du, nach dem Gesetz ist nicht nur, ich tue das nicht und du das. Nein, nach dem Gesetz ist immer nach Vorschriften. Was links oder rechts, was man sieht, das erntet man. Nein, du lebst nach dem Geist und da lebt man total anders als nach dem Gesetz. Das war flexibel, veränderungsfähig. Und dann schleppt man nicht alle möglichen Lasten rum. Jesus sagt, meine Last ist sanft und leicht, nicht wie das, der Pharisäer. Viele haben Angst vor der Gnade Gottes. Die fürchten sich. Stell dir mal vor, wenn jeder das alles jetzt macht. Nein, das ist fantastisch, wenn jeder anfängt, aus sich selbst heraus im Glauben, in der Gnade Gottes zu leben, sich orientiert sich an Jesus, fragt immer, was würde Jesus tun? Dann habe ich keine Probleme, dann weiß ich, die Sache funktioniert. Jesus ist, der uns zusammenhält als Gemeinde. Jesus ist, der uns führt. Jesus ist, der uns dient. Verstehst du, da habe ich keine Probleme. Und dann erzähle ich von Jesus. Mache ich weiter. Frag Jesus. Viele haben Angst, weil es so schnell geht. Weil es so einfach ist, weil es umsonst ist. Du fragst einen Anruf und schon unter Umständen eine Lösung. Der Herr sagt, suchet mich, so werdet ihr leben. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Jesus lehrt uns einen ganz einfachen Weg zu Gott. Geh um, warte, hör auf den Herrn, was er dir sagt, vertraue Gott. Gebrauche das, was du hast, nicht was du nicht hast. Gebrauche das, was du kannst und nicht was du nicht kannst. Und was du nicht kannst, das wird er ergänzen, das wird er hinzufügen. Besprich alles mit ihm. Du lebst aus der Gnade Gottes. Du hast sowieso alles schon verplempert und verlebt und vertan. Da ist ja nichts mehr da. Was willst du noch groß da noch zustande bringen? Du lebst ja aus seiner Gnade, aus seiner Güte, aus seinem Erbarmen. Der verlorene Sohn, als er nach Hause kam, da hat sich dem Vater gesagt, Vater, ich habe gesündigt, halt's Maul, sei still. Weißt du, der wollte, das war ihm recht, dass er das gesagt hat. Weißt du, und dann sagt er, Vater, ich verdiene nicht, dein Sohn zu sein. Wer verdient das schon von uns, sein Sohn zu sein, sein Kind zu sein? Ich verdiene nicht, Kind Gottes zu sein. Verdient habe ich es nicht, überhaupt nicht. Aber es ist Gnade, dass er mich aufgenommen hat. Es ist Gnade. Und der Vater schätzt, dass ich mich Gott hingebe oder dass ich Jesus liebe und so weiter. Und jetzt geht's weiter. Diese Gnade wirkt jetzt weiter in mir. Vater, ich möchte nur Tagelöhner sein in deinem Bau, in deiner Arbeit, in deinem Weinberg oder auf deinem Acker. Weißt du, die Gnade, die wirkt dann weiter. Und du lebst die Gnade aus, auch wenn du Fehler vorher gemacht hast und vergiss deine Fehler in der Vergangenheit. Der verlorene Sohn hat nicht mit seinen Fehlern rumgeprahlt und auch mit seinen Fehlern nicht irgendwie rumgemacht. Der Vater hat gar nicht gefragt, Junge, mit wem und wo hast du mein Geld versoffen und verludert? Hat gar nicht interessiert. Du hast jetzt nichts, jetzt lebst du von meiner Gnade und meiner Güte. Das ist, orientier dich an Jesus. Gnade setzt, also, ja, Hingabe voraus, dass du ohne Verdienst gerettet wirst. Und dann aber, jetzt kommt's, aber dann erwartet die Gnade, dass du nicht mehr wegläufst. Dass du jetzt bei Vater bleibst. Und dass du jetzt, weißt du kannst ja weggehen, kannst jederzeit weggehen. Du hast ja gesagt, ich will nur Tagelöhner sein. Kannst, wenn es Abend ist, kannst nach Hause gehen. Aber wo willst du hin? So, ich bleibe bei dir, Herr. Ich übernachte bei dir. Ich bleibe bei dir. Viele müssen vielleicht heimkommen wie der verlorene Sohn. Vater, ich habe vor dir gesündigt und so weiter. Und ich bin nicht wert. Aber dann, wenn du beim Vater bist, bleib beim Vater. Dien dem Vater. Koste, was es wolle. Weißt du, da ist die Gnade wieder, wo sie nicht kostenlos ist. Da gibst du dein Bestes jetzt, Vater. Und ich kann mir vorstellen, der Junge diente dem Vater besser als vorher. Der wusste, ich hab's nicht wert, ich bin nicht wert, ich hab's nicht verdient, aber ich tue trotzdem jetzt mein Bestes. Das ist mein Vater, der hat mich so lieb. Jetzt dient er aus Liebe. Und Gott will, dass wir ihm aus Liebe dienen und nicht aus Pflichtbewusstsein. Der ältere Bruder dient dem Vater nur aus Pflichtbewusstsein. Ich habe noch nie was falsch gemacht. Aber der verlorene Junge, der nach Hause kam, der dient jetzt aus Liebe. Orientier dich an Jesus. Jesus diente aus Liebe der Welt, den Menschen, dem himmlischen Vater, aus Liebe. Und er tat mehr, als was er sollte. Viele Sachen, was Jesus getan hat, hat er gar nicht tun müssen. Und wenn du Gott dienst, fangen an, die Engel dir zu dienen. Ja, da stehen die Engel Spalier. Wenn du da durchgehst und anfängst, für Gott zu leben, zu arbeiten, stehen die Spalier. Orientier dich an Jesus. Und dann fährst du gut mit deinem Leben. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Weißt du, was Geisteskrankheit ist? Geisteskrankheit ist nicht, verrückt zu sein. Geisteskrankheit ist, wenn die Hand nicht macht, was der Kopf will. Verstehst? Das ist Geisteskrankheit. Wenn die Glieder nicht das machen, was der Kopf, das Haupt will. Wir sind geisteskrank, wenn wir geistig geisteskrank, wenn wir nicht das tun, was Jesus will. Was würde Jesus tun? Wenn wir unseren Dickkopf ausnehmen. Nein, die Hand sagt runter, also der Kopf sagt runter, aber du streckst die Hand nach oben. Das ist Geisteskrankheit. Verstehst? Die Glieder machen nicht mit. Der Körper macht nicht mit. Die Glieder müssen gehorchen. Jeder Einzelne muss lernen, Christus zu gehorchen, dem Haupt zu gehorchen. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Und deshalb auch die Gemeinde dann. Dann lernst du plötzlich ganz anders, Gott zu dienen. Dann tust du, was er will. Wenn er sagt, Hände in die Tasche, dann gehen die Hände in die Tasche. Oder wenn er sagt, Hände hoch, dann geht die Hand hoch. Das Haupt bestimmt, wie die Glieder funktionieren. Orientier dich an Jesus, an dem Haupt der Gemeinde. Was würde Jesus tun? An dieser Frage kommst du nicht vorbei. Das ist die Bibel, die ich dir heute empfehle. Gibt nicht am Büchertisch zu kaufen. Die musst du dir in dein Herz vom Heiligen Geist schreiben lassen. Der Kopf ist Jesus. Von ihm gehen die Befehle, das Kommando aus. Er gibt die Richtung vor. Er ist die Quelle des Lebens. Alles ist, was geschieht, kommt alles von ihm. Und es geht wieder zu ihm. Hand in den Mund. Verstehst du, die Hand dient dem Körper, die Glieder dienen dem Körper, dem Ganzen. Weißt du, dann die Weissagung ist nicht nur für die Welt draußen, nein, die Weissagung ist zur Erbauung des Leibes Jesu, dient alles zur Verherrlichung Jesu. Und deshalb ist die große Frage, wenn du dich an Jesus orientierst, dient das zur Verherrlichung Jesu? Macht das meinen Jesus groß? Macht seine Sache besser und größer und weiter? Was passiert mit der Sache Jesu? Und es ist so wichtig, man hält sich, die Glieder halten sich am Leib fest. Ich habe mal mit meinem Freund, wir haben Motorradrennen gemacht und mein Freund hat einen schweren Unfall gehabt und plötzlich liegt die Hand, also ist gegen einen Baum gefahren und die Hand abgerissen und da liegt eine Hand, weißt du, es war so was Schreckliches, habe ich noch nie gesehen in meinem Leben, ein Glied abgerissen vom Körper. Weißt du, die Hand ist ja okay, aber ein Glied ohne Körper, eine Hand ohne Körper, war so eklig. Ich habe Albträume gehabt, als ich das gesehen habe, bin nicht mehr losgeworden von diesem Gedanken, wie schrecklich so eine Hand ohne Körper ist. Man hat nachher die Hand in Plastiktüte gesteckt und ins Krankenhaus gleich per Hubschrauber gefahren oder geflogen, aber so weiter. Ich weiß nicht, was wie nachher später geworden ist. Man hat die Hand ihn nicht mehr ansetzen können, ist abgerissen worden. Dann ist nachher alle ganzen komplizierten Handlungen nichts mehr, wenn die Hand weg ist. Deshalb Glieder gehören am Leib Jesu Christi, verbunden mit dem Haupt. Das ist etwas Ganzes. Trachte nach dem Ganzen. Deshalb orientiere dich an Jesus. Was dient dem Ganzen? Nicht nur mir. So viele Christen sind Egoisten. Was habe ich davon? Nein, was dient dem Ganzen? Was dient der ganzen Schöpfung? Was dient der ganzen Menschheit? Was dient der Gemeinde? Den Einzelnen. Wenn du auf Jesus schaust, dann wirst du das annehmen, was er dir gibt. Und dann wirst du auch loslassen, was er dir nimmt. Beides gehört dazu. Ist unzertrennbar. Und wirst immer getröstet sein. Ja, der Herr wollte es so. Der Herr hat es gegeben. Der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Dann lässt du auch gerne los. Wenn du dich an Jesus orientierst, wirst du mit Gott nicht hadern. Denn du weißt, das war auch für Jesus vorgesehen, das Kreuz von Golgatha. Aber es war auch gleichzeitig die Auferstehung mit vorgesehen und die Himmelfahrt auch vorgesehen und die Wiederkunft auch vorgesehen, was noch nicht passiert ist. Du lebst im Plan Gottes, wenn du dich an Jesus orientierst. Jesus hält dich fest. Er hat das gute Werk bei dir und bei mir, bei uns angefangen. Und deshalb, ich habe keine Sorge, solange du den Wunsch hast, die Sehnsucht hast, oh Gott, ich suche dich. Dann ist es egal, ob du in eine Kirche gehst oder keine Kirche gehst. Oder ob du Bibel liest oder keine Bibel liest. Weißt du, die Sehnsucht ist da. Und solange die Sehnsucht da ist, Gott wird dich halten. Und er wird dich, weißt du, manchmal musst du so am Ast hängen und reifen einfach. Und machst Wüstenzeit oder Dürrezeit oder ja, da hängst mal. Aber wir leben im Glauben und wir leben nicht im Schauen. Wir leben nicht in Gefühle, wir leben durch den Namen Jesus. Jesus ist uns gegeben worden zur Rettung, zur Heilung, zur Befreiung und so weiter. Er ist das Haupt, halte dich fest an ihm. Und sag, Herr, du bist das Ausschlaggebend, nicht die Kirche, nicht die Religion, du. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Interessiert mich das alles gar nicht mehr. Ist mir gar nicht mehr so wichtig. Wie wird der Himmel sein? Wie viele Stufen gehen dort drauf, und wo wird der Thron Gottes sein? Da wird es, weißt du, das sind alles dumme Kinderfragen, die im Sandkasten noch spielen. Aber, weißt du, da frage ich, wenn ich dich nur habe, Herr, habe ich alles. Wenn du den König hast, hast du das Königreich. Das Himmelreich. Wenn du Jesus hast, hast du das Himmelreich. Lass uns aufstehen und lass uns Gott anbeten. Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus gegeben hast. Ein Namen, der über alle Namen ist. Er ist König. Jesus ist unser König. Halleluja. Jesus Christus herrscht als König. Und er wird als König herrschen bis in alle Ewigkeit. Keine Macht dieser Welt konnte seit der Auferstehung Jesus entthronen, Jesus absetzen, Jesus verneinen, Jesus ignorieren. Jesus lebt. Halleluja. Und ich orientiere mich nach Jesus. Herr Jesus, auch hier in dieser Gemeinde, ich möchte mich nach dir orientieren. Du bist mir wichtig. Du bist A und O, Alpha und Omega, der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Schau auf Jesus. Halleluja. Du bist dieser Polarstern für mich, nachdem ich mich orientiere in dieser sinnlosen Welt, stürmischen Welt, gottlosen Welt, antichristlichen Welt. Ich orientiere mich nach Jesus und nicht nach den Massenmedien und nicht nach den religiösen Führern. Nein, nach Jesus orientiere mich und nicht nach irgendwelchen Kometen, die da kommen und wieder gehen. Nein, ich orientiere mich nach Jesus, nach diesem Fixstern, der für alle Ewigkeiten feststeht. Stern, auf dem ich schaue, das bist du, Herr Jesus Christus, für mich heute Nachmittag. Danke, Herr. Segne meine Brüder und Schwestern, segne die Gemeinde, segne, die dein Wort hören und lass diese Worte etwas bewirken. Was würde Jesus tun? Oh Herr, hilf, dass wir das mehr und mehr fragen, dass wir wieder solche Gottsucher werden, die einfach nach dir fragen, was würde Jesus tun? Herr, gib uns die Weisheit dazu und die Erkenntnis dazu und die Erleuchtung dazu. Amen.